Willkommen zu der Sendung Die Bibel erklärt. Dozenten von CEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata bringen Auslegungen und Erklärungen zu Texten und Büchern der Bibel.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Z30, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einem neuen Programm, Die Bibel erklärt. Mein Name ist Delmar Wiebe, hier aus dem CEMTA begrüße ich euch zusammen mit Rainer Siemens. Hallo Rainer.
Ja, hallo.
Mennoniten, 500 Jahre Täufertum, zwei Programme haben wir schon aufgenommen, wo wir uns mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, wo so manch einen ein Satz gefallen ist, der sicherlich zum Nachdenken anregt, der für uns aber wichtig ist, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Und heute wollen wir uns der Frage stellen, was wissen wir eigentlich über die ersten Täufer?
Ja genau, wir sprechen ja über Themen, über Täufer, Mennoniten, über das Erbe, das biblisch-theologische, was das für uns heißt.
Mennoniten in Paraguay.
Mennoniten in Paraguay, das alles überschneidet sich ein bisschen und ist dann aber doch nochmal verschieden, also diese Themen. Und wir werden auch noch mehr bringen jetzt im Laufe des Jahres. Ich habe mir mal überlegt, dass wir das ganze täuferisch-mennonitische jetzt nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und zwar, was können wir aus der Geschichtsforschung tatsächlich zu den ersten Täufern und später Mennoniten sagen?
Okay.
Wiederum, es geht ja darum, ein bisschen zu klären, wer wir sind und von wo wir kommen.
Mhm. Und was und eigentlich unsere theologischen Eigenheiten.
Unsere theologischen Eigenheiten. Und ich fange nochmal an mit dem Begriff Wiedertäufer. Das hatten wir schon mal erklärt. Das war ja am Anfang so ein polemischer Begriff.
Ja. Ja,
das war ja nicht eine Eigenbezeichnung. Ja, also Wiedertaufe war damals ein öffentliches Verbrechen.
Diejenigen, die sich trotz einer Kindertaufe nochmal wieder taufen ließen, als eine Art Protest, empfand man das von Seiten der Staatskirche natürlich als einen Angriff, als eine Infragestellung einer wichtigen kirchlichen Institution wie der Taufe zum Beispiel.
Ja, und der Konflikt ist ja bis heute noch nicht behoben. Also wenn man sich mal die Gespräche mit der katholischen Kirche anschaut, zwischen Mennoniten und Katholiken oder auch mit den lutherischen Kirchen, und da beharren die immer wieder darauf, dass wenn Leute dann, ich sage mal, zum mennonitischen Glauben sich bekehren, dass man die nicht wieder taufen soll. Weil die erste Kindertaufe eine Gültigkeit hat.
Mhm.
Das ist dann nochmal ein ganzer Konflikt für sich, warum das so ist und wo da die Unterschiede sind. Immerhin, der Konflikt begleitet uns also teilweise noch bis heute. Was und das habe ich selber gemerkt, als ich in Deutschland studiert habe, diese ganze Debatte aus der Reformationszeit. Das war ja nicht nur eine Abgrenzung von den altkatholischen Gläubigen. Da gab es ja auch eine sehr scharfe Auseinandersetzung mit dem Luthertum und mit den reformierten Strömungen aus der Schweiz.
Mhm.
Und damals sind negative Klischees, negative Vorurteile entstanden, die das Bild der Mennoniten bis heute prägen.
Also gegenüber den Täufern hauptsächlich?
Ja, gegenüber den Täufern. Also okay. Von den anderen Kirchen
okay.
Gegenüber den Täufern.
Okay. Die du bis heute siehst und spürst?
Ja, ja. Ich habe da, als ich in Deutschland studierte, dann kriegte ich das immer wieder zu hören.
Okay.
Ja. Auf der einen Seite spricht man dann nur von Münster, dieser ganz großen Katastrophe.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist das, was Luther damals sagte, gegenüber den Täufern und Mennoniten, halt das bis heute nach. Denn Luther hat die Mennoniten als die Täufer als Schwärmer oder Schwärmgeister verurteilt. Was war mit diesem Ausdruck gemeint? Es gab da Strömungen damals, die jegliche äußere Ordnung hinterfragten. Mit äußerer Ordnung meine ich Gemeindeordnung, meine ich Taufe, meine ich Abendmahl, sogar die Bibel.
Okay.
Weil sie sagten, das innere Wort ist wichtiger als das äußere Wort. Was ist damit gemeint? Also wir würden heute sagen, was der Heilige Geist mir direkt eingibt, ist ja viel wichtiger als irgendeine Lehre, die du, Delma, haben könntest. Ist ja, du kennst den Buchstaben der Schrift. Ich kenne Gottes Herz durch das Zeugnis des Heiligen Geistes. So, das waren damals auch schon die Debatten.
Hört sich nicht nach 500 Jahre zurück an, hört sich ziemlich aktuell an.
Und eigentlich hat es die Debatten seit dem Anfang der Kirche gegeben. Mhm. Also seit Ende des ersten Jahrhunderts, im zweiten Jahrhundert, können wir diese Debatten nachverfolgen. Es war immer diese Spannung. Auf der einen Seite hast du die Leute, die das Herkömmliche, die Ordnung betonen. Und auf der anderen Seite gibt es Bewegungen, die das hinterfragen und sehr oft im Namen des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist diese staubigen Strukturen sprengt und uns auf neue Gebiete führt. So ein bisschen so war das damals auch, nicht ganz. Was dann sehr stark passierte, da gab es sehr starke apokalyptische Bewegungen. Also die hatten Visionen, prophetische Visionen, wie Gott handeln würde. Und das führte ja dann auch zu Münster. Mhm. Also Gott würde sein Reich in Münster aufbauen. Das waren apokalyptische Visionen, die konnte man halt nicht mit der Schrift begründen. Aber Gott hat es uns ja gesagt.
Ja.
Dann gab es prophetische Bewegungen wieder. Das klingt alles sehr, sehr modern. Ja, und alles ist viel wichtiger, was Gott mir direkt eingibt, als jetzt die Bibel, als ein Bibelstudium.
Ja.
Und viele von diesen, sagen wir mal, exzessiven Strömungen, auch radikalen Strömungen, das waren auch wieder Täufer oder Täufer.
Und das hat dazu geführt, dass eben diese gewissen Vorurteile entstanden sind, bis heute entstehen bei Lutheranern.
Ja, dann hat Luther halt gesagt, Schwärmer.
Okay.
Das war besonders in Mitteldeutschland und so war das stärker. Das Schweizer Täufertum war viel bibelzentrierter.
Okay.
Aber diese negativen Auswüchse, sage ich mal, die haben dann sehr stark das Bild geprägt, das in der Forschung, und wenn die Geschichtsbücher lest, ist das bis heute teilweise zu finden. Und das wird ganz, ganz langsam erst abgebaut. Und daher auch diese Frage, wer sind wir als Mennoniten? Wer waren diese ersten Gruppen?
Also wenn ich das jetzt mal rein geografisch, sind wir eher schweizerisch unten oder sind wir in der Mitte Deutschlands oder wo ist Menno Simons
einzuordnen? Wir sind Nachfahren von Melchior Hoffmann, der diese ganz starken apokalyptischen Visionen hatte und der dann, was dann zu Münster geführt hat.
Okay.
Menno Simons hat versucht, das zu korrigieren mit einer bibelzentrierteren Lehre. Ja.
Mhm.
Das nur dazu. Wiederum, das wird uns auf einmal ungemütlich, ja, wenn wir merken.
Mennoniten als charismatisch, schwärmerische Bewegung.
Nicht nur das. Gewalttätig, charismatisch, schwärmerische Bewegung. Mhm. Das sind unsere Vorfahren.
Mhm.
müssen wir uns auch mal damit im Klaren kommen. Also ganz falsch war das Urteil Luthers jetzt auch mal wieder nicht.
Okay.
Nur das möchte ich sagen. Es war nicht das Ganze. Und diese negativen Urteile haben sich in der Forschung gehalten. Es fing aber an, schon im 18., 19. Jahrhundert kam es zu einer langsamen Veränderung. Da ist zum Beispiel Gottfried Arnolds Buch Unparteiische Kirchen- und Ketzergeschichte zu nennen. Und er fing auf einmal an, positiv von den Mennoniten zu sprechen, weil die den wahren Geist des Evangeliums bewahrt hätten, im Unterschied zu den großen Staatskirchen in Europa.
Okay. Kommt da aus dieser Bewegung dann auch die Bezeichnung als radikale Reformation?
Ja, das ist ein späterer Begriff, okay. Der, ich glaube, in den 60ern entstanden ist. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern. Also die Mennoniten wurden immer als Ketzer, als Heretiker beschimpft. Und auf einmal sagt zum Gottfried Arnold, nee, diese Ketzer und diese Sektierer und diese Radikalen, die haben eigentlich den wahren Geist des Evangeliums bewahrt. Dann kam in 100, 200 Jahre später ein anderes wichtiges Buch von einem Trölsch auf den Markt. Der sagte, die Mennoniten waren eine Sekte, aber nicht wie du und ich Sekte verstehen als eine Gruppe von Irrlehrern.
Okay.
Sondern Sekte war für ihn ganz einfach eine kleine Gruppe von Christen, die versuchen, treu dem Evangelium nachzufolgen. Also das nannte er Sekte, schon ein bisschen komisch. Wir würden das ja das wahre Christentum nennen. Aber er nannte das Sekte, weil er eine ganz andere Definition von Sekte brauchte. Aber das Wichtige, was Troeltsch sagte, ist, diese Art von Sekten, wir würden ja sagen, diese Art von wahren Christen, die stehen auch in der Konsequenz des Evangeliums. Also wir können die jetzt nicht einfach abschreiben als Irrlehre. Und das hat bei vielen ein Umdenken veranlasst, dass man sagt, okay, wir müssen diese Gruppe von Täufern, wir müssen die dann nochmal untersuchen. Und der Impuls wurde auch von vielen mennonitischen Historikern und Geschichtsschreibern aufgenommen. Und man hat ganz neu angefangen, das war dann um 1900, 1910, 1920, man hat ganz neu angefangen, die Quellen der Mennoniten, der Täufer, zu studieren und zu fragen, okay, was glaubten diese Menschen? Weil anscheinend hatten die einiges doch verstanden.
Denn ob zwar es ja nicht jetzt ein allgemein aufgeschriebenes Bekenntnis gibt, gibt es ziemlich viel Täuferakten, es gibt Korrespondenz, es gibt Polizeiberichte, es gibt allerhand Dokumente in den Staatsarchiven,
genau.
die über diese Sache sprechen. Ja?
Genau. Und man hat Täuferakten rausgegeben, wo man das nachlesen kann, diese Briefe und all das. Und es kam in der theologischen Arbeit der Mennoniten und Täufer, ganz besonders in Nordamerika, kam ein neues Selbstbewusstsein rein. Das wurde dann, kam dann 1943 zu seinem Gipfel, als der mennonitische Papst, nenne ich ihn gerne, Harold Bender, einen sehr bekannten Vortrag gab, die täuferische Vision. Und in diesem Vortrag hat Harold Bender gesagt, die Mennoniten waren eigentlich die besseren Reformatoren. Also die haben Luther und Calvin, diese ganzen Reformationen, die sind auf der halben Strecke liegen geblieben. Mennoniten sind wirklich ganz durchgedrungen, also Erwachsenentaufe, die Befreiung der Kirche vom Staat. Also das ist die wirklich radikale Reformation. Luther und Calvin, das waren eigentlich nur die Halbreformatoren. Wir sind die wirklich bibeltreuen, wir waren die wirklich bibeltreue Reformation. Und dieses Ganze, was Luther gesagt hat, von wegen, dass wir Schwärmer sind und so, ja, nee, das stimmt auch sowieso nicht. Wisst ihr warum? Weil unser Ursprung ist das Schweizer Täufertum. Zürich, Zollikon, diese ersten Täufer, da war nichts mit Heiligem Geist bei mir drinnen. Nein, da war die Bibel und da war die Friedenslehre und da war die Erwachsenentaufe von Anfang an. Das waren die wirklichen Urtäufer. Und von diesem Schweizer Urtäufertum hat sich die mennonitische Bewegung dann ausgebreitet. Erst in Süddeutschland, dann in Mitteldeutschland und dann in Norddeutschland. Also da ist eine klare Linie. Was war die Konsequenz davon? Also wenn ich dieses bibeltreue, saubere Schweizer Urtäufertum habe, dann kann ich diese ganzen zwielichtigen Gestalten, die so am Rande rumfliegen, kann ich die aussortieren. Die gehören nicht zu meiner Geschichte.
Okay.
Ja.
Zumindest nicht zur theologischen Geschichte, oder?
Ich kann die aussortieren, weil das waren sowieso verehrte Vögel, mit denen ich nichts habe. Ja?
Das waren nicht richtige Mennoniten,
das waren nicht richtige Täufer, genau.
Okay.
So, und das hat dann dem Ganzen einen großen Impuls gegeben. Das hat zum Beispiel auch den bekannten mennonitischen Theologen John Howard Yoder beeinflusst. Und das hat Mennoniten dann in der theologischen Debatte so ein neues Selbstbewusstsein gegeben. Wir sind die Nachfahren einer großen theologischen Reformation, die besser war als die ursprünglichen Reformatoren. Ja, wir sind die Wahren. So. Das hielt sich dann 20, 30 Jahre. Aber es knackte schon bald. Es knackte schon bald, weil man merkte, Moment mal, so ganz sauber war das Schweizer Täufertum auch mal wieder nicht. Und kannst du wirklich die anderen aussortieren, die auch Erwachsene tauften? Kannst du das wirklich? Und stimmt es wirklich, dass die Täufer in der Schweiz anfingen und sich von da langsam ausbreiteten nach Norden? Man entdeckte nämlich, dass es diese Linie nicht gab. Man entdeckte, dass es diese Linie nicht gab und dann kam in den 1970er Jahren ein ganz berühmter Forschungsartikel raus, von der Monogenese zu Polygenese. Das ist dann wieder so ein akademisches...
Das ist akademisches Theologendeutsch.
Ja, Gelaber. Was das einfach sagt ist, statt einem Ursprung in der Schweiz gibt es viele Ursprungsorte.
Statt einem Vater gibt es viele Väter.
Ja, gibt es viele und zwielichtige Ehen und ein bisschen Fremdgehen und alles Mögliche hat es dann da gegeben. Was dann herauskommt? Erstens, ja, die Schweiz war ein Ursprungsort, aber halt nur einer.
Okay.
Der andere hauptgeografische Schwerpunkt war Süddeutschland und Österreich. Der andere war Mitteldeutschland und dann aber auch Norddeutschland und die Niederlande. Also du hast praktisch drei Punkte, wo das sozusagen zur selben Zeit aufflammte, wo Leute anfingen, Erwachsene zu taufen. Und heutzutage wird man sogar noch von einem vierten Ursprungsort ausgeben. Es gab in Polen, und da nehme ich auch eine sehr starke Täuferbewegung.
Okay. Vorher, nachher?
Zur selben Zeit aber. Okay. Die ist theologisch sogar noch kritischer. Weil die sind sehr rationalistisch eingestellt, die haben teilweise dann die Trinität geleugnet, die Dreieinigkeitslehre. So, die gehören dann auch noch so ein bisschen zu uns, ja. Das wird dann alles ziemlich problematisch sehr schnell. Und auf einmal konnten wir nicht mehr sagen, diese Schweizer Urtäufertümer, das ist die Messlatte, mit denen wir sagen können, diese gehören dazu, diese gehören da nicht dazu. Das ist das eine. Das zweite ist, auch das Schweizer Urtäufertum war nicht unbedingt so, wow, Friedenslehre und wir wollen nicht das Schwert brauchen.
Okay.
Denn was wollten die in der Schweiz mit der Reformation in Zürich, mit Zwingli? Die wollten nicht die Trennung von Kirche und Staat. Die wollten Zürich, die Stadt, nach täuferischen Prinzipien reformieren. Die ganze Stadt. Und nicht nur eine kleine Glaubensgemeinde haben, die dann so ihr eigenes Dasein hat. Wir haben zum Beispiel Balthasar Hubmaier. Mhm. Der hat in Waldshut und Nikolsburg eine täuferische Reformation ausgeführt. Der hat einen täuferischen Staat aufgebaut, mit Schwert und allem, mit Bewaffnung. Wann sind wir dann zu der Friedenslehre durchgestoßen? Naja, das war erst später. Wo unsere Bemühungen, ganze Länder zu reformieren und teilweise auch mit dem Schwert gescheitert sind. Nach den Erfahrungen in Zürich, Erfahrungen in Münster, in der zweiten Generation, wo wir gesagt haben, Moment mal, vielleicht müssen wir hier die Beschrift dann doch nochmal ernsthafter lesen.
Okay.
Und auf einmal merkst du, dass viele Mennoniten, oder nicht Mennoniten, Täufer, sorry, die waren in den Bauernkriegen verwickelt. Also die waren auf der Seite der Bauern gegen die Adligen, haben gekämpft. Also mit Täufer meine ich Erwachsenen-Täufer.
Ja.
Dann waren da viele Täufer, die waren in apokalyptisch-prophetischen Bewegungen unterwegs. Das waren nicht unbedingt bibeltreue Christen, wie wir das heute verstehen würden. So, da gibt es eine große Vielfalt bis dahin, dass viele sagen, naja, wir haben kein theologisches Erbe. Wir sind einfach nur ein wilder Haufen von Leuten, die halt zufällig alle irgendwie erwachsene Gläubige taufen. So, das war dann in den 70er, 80er, 90er Jahren wieder. Dann kam eine andere Gegenbewegung, die sagt, ja, das stimmt, vielfältiger Ursprung, aber es gab schon gemeinsame theologische Überzeugungen. Und vor allem bei den Gruppen, die das 16. Jahrhundert überlebt haben, da hat sich dann schon sowas rausgeschält. Ja, also wir glauben an die Dreieinigkeit, an die Zwei-Naturen-Lehre Christi, an die Bibel, an die Wiederkunft Christi, an das Gericht und so weiter. Mhm. An die Rettung durch Glauben. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich bin hier noch aufgewachsen im Religionsunterricht. Da hatten wir dann mennonitische Geschichte. Ich bin noch mit dem alten Modell aufgewachsen. Ja, wir sind bibeltreu und friedenslehrend aus der Schweiz langsam gekommen. Und das war in den Ende der 1990er Jahre, in den 2000er Jahren, wo man dies schon alles wusste. Und oft, wenn ich auch mit Mennoniten in Paraguay rede, dann merke ich, dieses Verständnis für die wirkliche Geschichte ist nicht so da. Ich kann das verstehen, wir wollen uns vielleicht selber eine großartige Vergangenheit zuschreiben, ist aber nicht ganz so. Und ich glaube, das ist auch gut, dass das nicht ganz so ist.
Aus was für einem Grund?
wir sind halt mit Martin Luther, gut, über den Satz kann man streiten, aber mit Martin Luther würde ich sagen, wir sind Heilige und Sünder zugleich, halt nicht nur Heilige. Ja, wir haben auch viele dunkle Flecken in unserer Geschichte. Und ich glaube, wenn wir die kennen, dann öffnet uns das auch, unsere Gegenwart realistischer zu betrachten. Mhm. Weil ich würde trotz dieser teilweise sehr, sehr dunklen Anfangsgeschichte sagen, Gott hat uns nicht verlassen. Und er trägt auch weiter. Er trägt in unserer tiefen Schuld, in unserer tiefen Verirrung, trägt er weiter und wagt mit uns immer wieder neue Anfänge. Mhm. Und ich glaube, das befreit uns auch dazu, uns heute selbst nochmal genau anzuschauen, weil wir müssen nicht irgendwie ein hochwertiges mennonitisches Bild auf Biegen und Brechen verteidigen. Wir können realistisch damit umgehen. Ich habe also gesagt, ja, da hat sich dann irgendwann so ein theologischer Kern herausgeschält. Das waren dann die klassischen christlichen Lehren, die man mit der ganzen Kirche, also mit der weltweiten Kirche, auch historisch teilt. Wird auch noch teilweise debattiert, aber das ist dann für ein anderes Programm.
Ich habe da in diesem Zusammenhang eine Frage, die mir jetzt schon eine Weile auf der Zunge liegt und die ich stellen möchte. Weil du hast einmal diesen Ausdruck gebraucht, wir sind ein ziemlich bunter Haufen, der verschiedenste Strömungen mit sich bringt, mit sich gebracht hat und heute. Jetzt ist ja natürlich eine Möglichkeit, ich mache aus dem eine Tugend und sage, okay, wir sind Mennoniten, wir sind inklusiv, bei uns sind alle willkommen, weil wir eh sehr unterschiedlich, schwärmerisch, charismatisch und nicht charismatisch und teilweise so und anders sind. Siehst du das als eine Gefahr? Siehst du das als einen Weg, den wir gehen sollten oder siehst du es eher kritisch?
Beides. Ja, wir sind ein pluraler und diverser Haufen und wenn jeder so ein bisschen macht, was er will, kann das zu einem Problem werden. Da ist dann auch, wenn wir da nicht so feste theologische Dokumente haben, wie andere sie haben, dann passt man sich auch mal gerne dem Zeitgeist an.
Genau.
Aber auf der anderen Seite, wir haben keinen Papst und das ist auch schön.
Ja, das ist gut so.
Wenn wir aber grundlegende biblisch-theologische Überzeugungen haben, dann können wir auch viel dynamischer sein. Mhm. Weil dann brauchen wir uns nicht immer von irgendwo die Erlaubnis holen, etwas zu machen, sondern wir können sagen, in jeder Situation, in der wir sind, okay, wenn dies unsere biblischen Überzeugungen sind, wie können wir die jetzt hier ausleben? Und wiederum, dann sprechen wir von Mennoniten nicht so stark von der Kultur oder einem Volk, sondern dann gilt das für afrikanische Mennoniten in ihren besonderen Situationen, genauso wohl für indianische Mennoniten, lateinamerikanische und für uns deutschstämmige Mennoniten. So, das kann eine Gefahr sein. Mhm. Es ist eine Gefahr, aber ich würde auch ganz stark betonen, dass es uns eine Freiheit gibt, vor allem den einzelnen Gläubigen, den Gemeinschaften der Gläubigen, wenn du zum Beispiel in deinem Hauskreis bist, okay, das sind meine mennonitischen Überzeugungen. Wie lebe ich die jetzt in meinem Stadtteil? Weil dann kann ich da ganz spontan und schnell agieren und auf Nöte reagieren und da sein bei den Menschen. Das würde ich halt noch gerne einmal erwähnen. Mein Professor Fernando Enz, der hat dann auch gesagt, okay, wenn wir als Mennoniten vielleicht nicht so eine gemeinsame Theologie haben, wie das Lutheraner und Reformierte haben, er hat dann gesagt, vielleicht haben wir, er nannte das eine implizite Theologie.
Okay.
Das bedeutet eine unausgesprochene Überzeugungen.
Die tief verankert sind, die nirgends
verankert sind, die nicht unbedingt irgendwo aufgeschrieben sind. Und er hat drei identifiziert, viele identifizieren drei. Und da würde ich einfach mal erwähnen, Jesus als Christus als Mittelpunkt unseres Lebens. Als Mittelpunkt unseres Seins, unserer Existenz, die Glaubensgemeinschaft als Mittelpunkt unseres Lebens.
Also Gemeinschaft,
Gemeinde. Kirche. Gemeinde und Kirche sind auch schon so belastete Begriffe, ja. Deshalb spreche ich gerne von Glaubensgemeinschaft. Und die Versöhnung Gottes im Sinne des Friedens, also Friede mit Gott und Friede, Shalom mit anderen.
Also auf der vertikalen und horizontalen Ebene und wieder dieses umfassende Prinzip-Konzept.
Genau. Und wenn wir sagen, wir haben eine unausgesprochene Theologie, das haben wir schon immer wieder erwähnt, deshalb ist es für uns so logisch, diakonische Werke zu haben. Mhm. Weil was hat Jesus getan? Jesus ist das Zentrum und der Mittelpunkt unseres Glaubens. Ja, er war mit den Armen, er war mit den Schwachen, er war mit den Kranken.
Und wenn ich Jesus nachfolgen will,
dann mache ich das.
Genau.
Wir werden uns nur zu selten bewusst, dass das wirklich von diesem theologischen Erbe kommt, das nicht unbedingt in Dokumenten aufgeschrieben wird. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, dieses 500-jährige Jubiläum, weil manchmal muss man das Ungesagte auch sagen. Ja, also es reicht halt nicht nur aus, dass meine Frau theoretisch weiß, dass ich sie liebe. Manchmal muss ich erst ihr auch vielleicht zusprechen. Wenn nicht, kann man das, ist dann auch irgendwann die Gefahr, dass man es wirklich vergisst.
Ja.
Dass wir diese unausgesprochenen sagen, Jesus im Mittelpunkt, die Gemeinde als sein Werkzeug in der Welt. Erstens, zweitens und drittens, um den Frieden, den wir mit Gott erfahren, in die Welt zu tragen. Dass das uns charakterisiert. Und damit können sich Indianer, Deutsche, Brasilianer, Mennoniten aus Afrika, können sich alle identifizieren. Und dann kann jede dieser Gruppen sagen, okay, für uns heißt das, sagen wir mal für die deutschen Mennoniten in Paraguay, so, wenn Jesus diesen radikalen Lebensstil hatte, was heißt das für den Reichtum, den viele von uns haben oder die meisten von uns? Ja, was heißt das dafür? Und dann können wir unseren Glauben von daher authentisch im Alltag leben. Und wir werden dann nicht Opfer von anderen Strömungen, die reinkommen und die anscheinend ganz klare Antworten haben. Nein, wir haben auch Antworten und wir haben sogar Antworten, die andere brauchen, genauso wie wir auch manchmal andere brauchen.
Rainer, wir sind wieder am Ende eines Programms angekommen. Ich danke dir für die Ausführungen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag weiter und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Die Sendung Die Bibel erklärt ist eine Produktion von Radio ZP30 in Zusammenarbeit mit SEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata.